Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge vom Besser früh als nie Podcast. Heute geht's bei uns wieder mal, wie schon öfters, um künstliche Intelligenz, um einen neuen offenen Brief aus der KI-Community, der dazu aufruft, jetzt doch bitte um Gottes Willen endlich die Forschung an der KI mal kurz zu pausieren, weil wir sonst vielleicht bald alle sterben oder zumindest versklavt werden könnten. Das sagen die einen. Wir gucken uns die Argumente an und gucken uns auch die Kritik der anderen an, die Kritik der Leute, die sagen, nein, dieser ganze AI-Panik-Hype führt nur dazu, dass noch viel mehr AI entwickelt wird, KI entwickelt wird und ignoriert die echten Probleme. Und ja, würden uns sehr freuen, wenn ihr mit uns mitkommt. Heute, wir machen eine Folge, vielleicht ein bisschen länger als normal, vielleicht 45 Minuten und reden über künstliche Intelligenz. Lieber Marc, bist du bereit für die heutige Folge?
Ich bin bereit. Es wird ein verrücktes Thema. Es hat sich in den letzten paar Wochen so viel ereignet. Das ist richtig verrückt. Wir hatten ja gerade erst vor kurzem eine Folge gemacht zu ChatGPT, wo GPT 3.5 drin ist. Und kurze Zeit später kommt schon das nächste raus, GPT 4. Was nochmal bei weitem besser ist als das, was wir damals besprochen hatten. Und generell, wenn man sich das so anschaut, wie sich das in den letzten Jahren jetzt einfach schon entwickelt hat. Vor einem Jahr, wir haben gerade vorhin nachgeschaut, vor einem Jahr kam DALL-E 2 raus zum Beispiel, vor zwei Jahren DALL-E 1. Und seitdem hat sich da echt richtig viel getan an der Front. Und wenn ihr uns schon immer wieder mal angehört habt hier bei BFAN, dann wisst ihr, wir sprechen auch ganz gerne mal über künstliche Intelligenz und über sogenannte X-Risks. Und jetzt kommt dieses Thema natürlich wieder auf.
Genau, es ist tatsächlich jetzt endlich soweit, dass dieses Thema so ein bisschen auch an die allgemeine öffentliche Debatte auch in Deutschland schwappt. Zum einen, weil wirklich die Geschwindigkeit von KI in Entwicklungen in den letzten Monaten so dermaßen rasant war. Man muss, glaube ich, wirklich unter einem Felsen gelebt haben, um das nicht mitbekommen zu haben. Du sagst, wir haben vor kurzem in Anführungszeichen eine Folge gemacht. Das würde stimmen in einer früheren Welt, in der wir nicht mehr leben. Es war im Dezember. In der Welt, in der wir tatsächlich leben, bedeutet es, wir haben vor ewigen Zeiten was gemacht über KI und schon richtig lang nicht mehr. Also es ist unglaublich. Bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz, wer sind wir eigentlich? Wen hört ihr hier an? Wir sind Besser früh als nie. Das ist ein Podcast in regelmäßigen Abständen. Machen wir Folgen zu Themen aus Wissenschaft, aus der VWL. Da haben wir beide einen Hintergrund in der Ökonomie. Und über gesellschaftliche Fragestellungen aller Art, die wir so versuchen, so ein bisschen zu sortieren, zusammenzubringen für uns selber, aber natürlich auch für euch. Und wir sind auch zufälligerweise, man muss es fast so ein bisschen sagen, mittlerweile alte Hasen, was dieses KI-Thema angeht. Also vor dem ganzen aktuellen Hype, Marc, hast du ja schon und ich auch damals, als wir noch im Master waren, durchaus mit KI erste Berührpunkte gehabt.
Ja, genau. Ich war damals bei den effektiven Altruisten dabei. Mit denen sympathisiere ich heute immer noch. Ich bin jetzt zwar nicht offiziell noch Mitglied davon, aber ich habe immer noch Sympathie mit denen. Und da war das damals halt schon so ein heißes Thema. Also das war damals 2014, 15 rum oder so. Die Zeit rum kam auch das eine Buch von Nick Bostrom raus. Superintelligence heißt das, glaube ich. Und da zeichnet er halt genauso diese Gefahren von künstlicher Intelligenz oder vor allem dieser AGI, dieser Artificial General Intelligence, also eine, die dann halt ganz viele Sachen machen kann. Und ja, ich bin da irgendwie so reingerutscht in dieses Thema. Ich habe mich auch generell für künstliche Intelligenz interessiert, aus methodischer Sicht. Ich bin also von Haus aus Ökonom oder Ökonometriker und habe so ein bisschen ein Interesse an Machine Learning und an Artificial Intelligence. Und da passt dann einfach diese ganze Geschichte rein mit den Gefahren von künstliche Intelligenz, diese sogenannten X-Risk, die wirklich existenziell sein können, die komplette Menschheit auslöschen können, wenn halt Dinge falsch laufen.
Genau, also auch bei mir ist es so, dass ich mittlerweile schon seit ziemlich langer Zeit so mit einem Fuß in diesem Thema drin bin. Auch so 2015, 2016, 2017 herum relativ intensiv, da auch verschiedene Machine Learning-Kurse gemacht habe zu der Zeit. Und damals ging es auch um viel, viel, viel harmlosere Sachen. Also da war wirklich so selbstfahrende Autos und wie kann man Dinge klassifizieren mit Gradient Descent. Das ist so eine ökonometrische Methode, Machine Learning Methode. Wie kann man also Damals waren so die Anwendungen, wir könnten ja coole Röntgenbilder durch künstliche Intelligenz analysieren lassen, auch irgendwie eine vollkommen andere Welt. Ja. Trotzdem, Debatten rund um Risiken von KI, um existenzielle Risiken gab es damals schon. Da haben wir uns damals auch ganz viel drüber unterhalten schon. Und das erwähnen wir, weil es vielleicht auch für die Leute da draußen, die uns zuhören, interessant ist zu wissen, dass wir jetzt nicht erst seit gestern in diesen Argumenten drin sind, nicht erst seit gestern es diese Argumente gibt, auch wenn sie jetzt so ein bisschen nochmal viel, viel akuter sind. Und sie sind viel akuter, weil es, wir haben es gerade schon angeteasert, diese unfassbar rasante Entwicklung gibt gerade. Ja. Gerade ist GPT-4 rausgekommen.
Und vor allem diese wahnsinnige Verbesserung von dem, was es jetzt halt kann. Du hast vorhin gerade so Gradient Descent und Klassifizierungsalgorithmen angesprochen. Das, was bis vor 5, 6 Jahren künstliche Intelligenz war Bilder klassifizieren. Ist das eine Katze oder ist das ein Hund? Und das sind halt wirklich Kinderspielzeuge, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, ja, was wir jetzt haben. Also gerade mit ChatGPT, mit diesen Large Language Models und jetzt GPT-4, sind wir halt einfach in einem Gebiet, wo es halt echt crazy wird. So. Also ich erinnere mich noch, als ChatGPT rausgekommen ist, damals da im Dezember, als wir dann diese Folge gemacht haben, da ist mir echt der Kinnladen runtergerutscht. Das war echt so holy moly. Also ich habe jetzt schon ein paar Entwicklungen gesehen in Machine Learning und AI, aber das ist halt schon echt next level. Und jetzt geht es halt noch weiter. Ne? Das war damals mit GPT 3.5 und jetzt sind wir bei GPT 4 und wie gesagt, massive Verbesserung gegenüber dem, was wir damals im Dezember besprochen hatten.
Ja, es ist wirklich interessant, weil wir ja auch im Podcast schon, glaube vor zwei Jahren oder länger unsere ersten Folgen zu KI gemacht haben, mittlerweile 4, 5 Folgen schon allein komplett zu diesem Thema gemacht haben, es immer wieder auch so am Rande behandelt haben. Und ich glaube, für mich war es irgendwann, ich hatte so eine Phase, wo ich so ein bisschen aus dem Thema raus war und das dann, also mit ChatGPT dann wieder voll zurückgekommen ist irgendwie die einfach, ja, wie relevant das ist. Man kann sagen, okay, jetzt auch irgendwie wieder voll im Mainstream. Ich glaube aber, dass für viele Leute einfach immer noch nicht so ganz die Tragweite klar ist, was das alles bedeutet und wie das alles weitergehen könnte. Wir fassen vielleicht mal ganz, ganz kurz zusammen, was jetzt passiert ist seit unserem letzten Mal, dass wir uns über KI unterhalten haben hier im Podcast. Das war eben, wie du sagst, im Dezember. GPT-3 ist das Modell, das hinter ChatGPT steckt, das ja jeder benutzen kann. Vermutlich ganz viele von euch da draußen auch schon eine Menge damit rumgespielt haben. Ihr kennt das alle, man kann sich damit unterhalten, wie man möchte. Es kann eine ganze Menge interessante Sachen machen, von Geschichten schreiben bis hin zu tatsächlich Ideen für Hausarbeiten und für Universitätspapers liefern. Und jetzt kommt eben GPT-4, nicht ganz so öffentlich verfügbar. Ich glaube, nur Leute, die diesen monatlichen 20 Euro an OpenAI zahlen, haben Zugriff darauf.
Und das ist das, was ich natürlich, das habe ich sofort gemacht, als das rausgekommen ist. Ich konnte das natürlich nicht verkneifen. Und ich ich nutze jetzt auch GPT-4 regelmäßig und nicht mehr 3.5.
Deswegen kannst du auch ein bisschen eine kleine Übersicht geben, was das Modell alles kann, in wenigen Worten, und warum es ja nochmal so viel besser ist in so kurzer Zeit als GPT-3. Das ist einfach, also ich egal wie oft ich mir das vor Augen rufe, ich fasse es nicht, wie schnell das geht.
Also der große Unterschied ist, dass es auf wahnsinnig viel mehr Parametern trainiert wurde. Also so ein Machine Learning oder AI-Modell, das wird immer trainiert mit Daten und da hast du halt eine bestimmte Anzahl von Parametern, die da trainiert werden. Und das neue GPT hat einfach massiv viel mehr Parameter und kann dadurch halt auch einfach bessere Antworten liefern. Es ist insbesondere in etwas besser geworden, wo GPT 3.5 noch ein bisschen schlecht war. Da haben wir uns ja auch so ein bisschen lustig gemacht darüber, und zwar im rationalen Denken. Was ja lustig ist, weil man eigentlich irgendwie denken würde, ja, so eine künstliche Intelligenz, die müsste doch gerade bei rationalem Denken besonders gut sein. Aber bei so Quizzes, die irgendwie rationales Denken beinhalten oder logisches Denken, war 3.5 halt echt richtig schlecht. Gut war es aber bei diesen ganzen geisteswissenschaftlichen Sachen. Ne? Wir haben das ausprobiert, eine Seminararbeit zu schreiben über Durkheim, hat 1a funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie korrekt es inhaltlich war, das kann ich nicht einschätzen, aber es klang zumindest nach einer sehr, sehr guten Seminararbeit. Und da ist jetzt GPT-4 deutlich besser. Die Antworten haben sich verbessert. Es gibt immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten, also gerade wenn man zum Beispiel etwas komplexere Themen wie Kausalität, wenn man da Dinge fragt, dann kommt immer noch so ein bisschen Schwachsinn raus, aber auch Schwachsinn, die halt auch ein regulärer Mensch halt falsch wiedergeben würde. Also es ist jetzt ziemlich gut, wie das, was ein Mensch sagen würde. Und was sie halt auch gemacht haben, ist, die haben GPT-4 verglichen gegenüber 3.5 bei standardisierten Tests. Und da ist jetzt GPT-4 halt auch nochmal deutlich besser als zum Beispiel beim Bar-Examen in den USA hat es 90% der Punkte erreicht. Beim LSAT hat es 88 Punkte erreicht. Von euch kennt vielleicht ein paar den GRE. Dort hat es beim quantitativen Teil 80 und beim verbalen fast alles richtig gemacht. Und das ist halt Wahnsinn. Das ist halt richtig,
Und das ist
richtig
auch,
krass.
finde ich, ein ganz gutes Beispiel, an dem man sehen kann, wie schnell, also wirklich, wie schnell diese Modelle besser werden. Und also vor kurzem hat der Bayerische Rundfunk, da arbeite ich ja als Journalist, eine ganz interessante, lustige kleine Sache gemacht. Das war der Christian Schiffer, der das gemacht hat. Das ist ein guter Freund und Kollege von mir. Und zwar schafft ChatGPT das bayerische Abitur. Das war, als diese ganzen Meldungen rauskamen, dass das in relativ vielen Tests in den USA schon gar nicht so schlecht abgeschnitten hatte. Und es hat nicht so gut performt. Ne? Man kann jetzt vermuten, woran das liegt, ob das daran liegt, dass es im Deutschen einfach besser, schlechter ist als im Englischen, wie auch immer. Vielleicht ist das bayerische Abitur auch einfach schwerer als in den USA die Prüfungen für Anwälte oder sowas. Aber das hat nicht so gut geklappt. Aber das ist schon wieder komplett Makulatur, weil GPT-4 vermutlich das bayerische Abitur relativ gut schaffen wird. Also wenn es dieselbe Verbesserung hat wie in den anderen Tests dann auch da. Und ein anderes Beispiel, finde ich, wo man es super krass gesehen hat, war, ich fällt gerade sein Name leider nicht auswendig ein, weil ich nicht in die Shownotes geschrieben habe. Es gab so einen Brian Kaplan, glaube ich, war das, ein Ökonomieprofessor in den USA, der einen öffentlichen Blogpost gemacht hat, wo er ChatGPT eins seiner Ökonomie-Exams gegeben hat und es hat relativ schlecht abgeschnitten. Und danach war er so convinced, dass er öffentlich eine Wette gemacht hat um, ich glaube, $500 oder irgendwie sowas mit einem anderen Typen und gesagt hat, vor 2029 wird kein Large Language Model es hinkriegen, in seinem Examen, in seinem Economics Midterm eine 1 zu kriegen, also eine Ace zu kriegen. Und 3 Monate später hat es GPT-4 einfach geschafft. Also so der Typ hat gewettet und der ist kein Dummkopf gewesen, sondern der hat sich auch relativ gut ausgekannt mit diesen ganzen Thematiken und hat gesagt so, nee, vor 2029, no way. Und nicht irgendwie 3 statt 9 Jahre, sondern halt einfach ein paar Monate. Also so schnell
Also gerade
geht das
bei
gerade.
Brian Kaplan erstaunt mich das ehrlich gesagt nicht. Ich habe nicht so ein positives Bild von ihm, muss ich ehrlich gesagt sagen. Er ist ja, macht ja
Ja,
viel
aber ich
so.
meine, er ist jetzt nicht, er ist jetzt kein Dummkopf im klassischen Sinne.
Ach, das kommt drauf an, wen du fragst. Also
Okay, gut.
ich kenne seine Arbeit zu Bildungsökonomik und ich habe ja mit Bildungsökonomikern und Ökonomikerinnen zusammengearbeitet, als ich noch beim IFO war und die hatten nicht so das gute Bild von ihm. Und ich hatte dann auch das eine Buch von ihm gelesen, The Case Against Education. Ist ein interessantes Buch zu lesen, aber inhaltlich hat es ein paar Schwachstellen. Das nur
Muss
so
ich
am
mal ganz kurz
Rande.
gucken, bevor wir jetzt den falschen dissen. Ich fact-checke mal kurz, ob das wirklich der war oder ein anderer.
Es passt jedenfalls sehr
Aber
zu Kaplan. Das ist genauso etwas, was er machen würde.
ja,
Ja,
es war
ja.
tatsächlich, es war er, es war Brian Kaplan.
Ja.
Anyways, das ist halt ein Ding, wo es viel besser geworden ist, was anderes, was es kann. Und auch das ist ein wichtiger Meilenstein. Es kann jetzt nicht mehr nur Texte schreiben oder nur Bilder erkennen, so wie frühere AI, sondern es kann eben beides. Also du kannst zum Beispiel ein Foto von deinem Kühlschrank machen, gibst den an GPT-4 und sagst, bitte sag mir ein paar coole Rezepte, die ich heute machen könnte. Das erkennt, was in deinem Kühlschrank ist, die Zutaten und sagt, ah ja, guck mal, du könntest ja einen whatever irgendwie Zitronenkuchen heute machen, nachmittags zu deinem Kaffee oder sowas in der Richtung. Oder du kritzelst irgendwas auf ein Blatt Papier, sagst, ja, bitte programmiere mir eine Webseite, die so aussehen soll wie diese Zeichnung und dann schreibt es dir einfach den Code. Also es fängt an und das ist auch nochmal, finde ich, fast eine Art von, ja, Meilenstein, ganz wichtiger, eben einen weiteren Schritt Richtung zur AGI zu machen, zur General Intelligence. Es kann in mehr als einem Bereich Sachen machen. Es kann sowohl Bilder erkennen als auch Texte schreiben und in jeder Form das kombinieren.
Ja, genau. Also das hat jetzt wirklich an verschiedenen Fronten hat es da eine massive Verbesserung gegeben. Ich persönlich bei den Sachen, die ich jetzt verwende, ich weiß noch nicht, ob ich den Unterschied erkenne, weil bei den Dingen, wo ich es verwendet habe, war es vorhin halt auch schon gut. Also ich habe es zum Beispiel, ich verwende es, um Dungeons and Dragons Kampagnen zu erstellen. Und das fand ich halt bei Version 3.5 schon einfach mega geil. Ich verwende es auch ganz häufig, um Texte zu vereinfachen. Also wenn ich das im beruflichen Kontext mache, dass ich irgendwie einen Bericht schreibe, oder eine Anleitung. Da nutze ich es heute häufig. Also es darf halt nichts Sensitives sein von den Inhalten her. Ne? Das darfst du nicht auf so eine Cloud laden. Aber Dinge, die jetzt nicht sensitiv sind, da sage ich dann, vereinfache das, und das macht das halt echt richtig, richtig gut. Also da bin ich richtig überrascht. Oder auch zum Beispiel, es gibt so in der Bundesverwaltung in der Schweiz gibt es den Begriff der einfachen Sprache. Und das kann der ChatGPT zum Beispiel auch extrem gut, dass du einen Text gibst, sag, mach das in einfache Sprache, und dann kommt das halt, dann folgt es diesen Regeln, die es da halt gibt, um das zu einfacher Sprache zu machen. Also das hat halt so bestimmte Grundsätze, diesen Begriff. Und dafür nutze ich es, und ich weiß jetzt nicht, ob es besser wurde, aber anscheinend wurde es in vielen Bereichen massiv besser.
Die interessante Frage ist jetzt natürlich, warum machen sich Leute Sorgen? Ne? Weil, okay, Texte in einfacher Sprache zu schreiben, klingt noch nicht so, als ob gleich die Menschheit untergeht. Der Grund ist, dass genau in dieser Geschwindigkeit dieser Fortschritte, das ist das, was die Leute so nervös macht, weil es sehr zu vermuten ist, sehr viele Leute würden argumentieren, dass GPT-4 jetzt nicht irgendwie das Ende der Evolution ist und wir haben jetzt die Spitze dessen erreicht, was KI kann, sondern das Gegenteil könnte der Fall sein, dass GPT-4, wenn wir irgendwann in die Geschichtsbücher gucken, halt sowas ist wie das erste Flugzeug. Ja, und zwischen dem ersten Flug von den Orwell-Brüdern und der Mondlandung waren, glaube ich, 40 Jahre, und es ist was vollkommen nicht miteinander Vergleichbares. Also als die irgendwie die ersten 20 Meter mit irgendeinem Papiervogel geflogen sind, hätte sich doch kein Mensch träumen lassen, dass man mal auf den Mond fliegt. Und wenn jetzt GPT-4, das bereits so beeindruckend ist, nur, sage ich mal, das erste Dominosteinchen ist in einer eskalativen Spirale von immer krasser werdenden KI-Technologien, dann kann das ganz schön vielleicht außer Kontrolle geraten, weil es einfach so mächtig wird. Es wäre nicht die erste mächtige Technologie, die wir Menschen entwickeln, die uns selber ziemlich auch gefährlich werden könnte. Also wir haben ja zum Beispiel das bei Kernwaffen schon mal gesehen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, Dinge zu erfinden, die nicht unbedingt kontrollierbar sind. Und was es halt gerade gibt, ist, und auch das ist was sich sehr, sehr stark erst seit unserer letzten Folge entwickelt hat, es gibt so ein Wettrüsten im KI-Bereich. Ja. Also OpenAI, die Firma hinter GPT-4 und GPT-3, ist sehr, sehr öffentlichkeitswirksam in ihrer Strategie, mit den Dingen halt wirklich rauszugehen, eine API zu machen, also so ein User-Interface, wo wirklich jeder Mensch, jeder Marc Stöckli, jeder Fritz Espenlaub das benutzen kann. Und das triggert große Firmen wie Google beispielsweise oder eben auch andere KI-Labore, dem gleichzuziehen, was quasi so ein bisschen den Charakter hat von genau diesem Wettrüsten, was wir eben auch bei den Kernwaffen gesehen haben im letzten Jahrhundert im Kalten Krieg.
Da finde ich auch die Geschichte total spannend, wie es veröffentlicht wurde, ChatGPT. Ich habe da irgendwo einen Artikel gelesen. Ich weiß es nicht, wie credible das Ganze war, aber es klang zumindest sehr plausibel. Und zwar hat anscheinend, OpenAI war ja nicht das einzige Unternehmen, was an diesen Large Language Models gearbeitet hat. Da gab es ja auch Google, da gab es auch diesen einen Fall von dem Google-Angestellten, der da gemeint hat, wir haben da ein Wesen mit Seele, das ist tatsächlich ein empfindungsfähiges Wesen, und das war der wurde dann gekündigt. Das war doch so ein,
Moin.
Ja, genau, das war doch so ein riesen Tamtam. Das heißt, Google hat an diesen Large Language Models gearbeitet, andere Unternehmen machen das auf alle Fälle auch, und dann halt eben OpenAI. Und eigentlich, und um das ging es in diesem Artikel, hat OpenAI zu dem Zeitpunkt, also damals im Dezember, bereits an der Veröffentlichung von GPT-4 gearbeitet, und die wollten eigentlich mit dem starten, mit GPT-4. Und dann kam aber die Ansage, hey, nein, wir müssen etwas machen, das in den nächsten 2 Wochen rauskommt. So, was können wir in den nächsten 2 Wochen veröffentlichen? Und dann hatten sie gedacht, ja, wir haben irgendwie mal mit diesem einen Chatbot da was rumprobiert, das könnten wir ein bisschen aufpolieren und das dann raushauen. Und das haben sie gemacht. Und das war dann halt ChatGPT. Das heißt, die haben relativ rücksichtslos eigentlich, wenn man dem glauben möchte, halt etwas in Gang getreten, wo sie auch selber nicht wussten, was da genau passieren wird. Weil das haben sie auch selber gesagt, sie können nicht wirklich abschätzen, wofür das dann verwendet wird und was GPT 3.5 damals, zu was GPT überhaupt fähig war. Das haben sie ja erst jetzt rausgefunden, jetzt wo Millionen von Menschen irgendwelche Use Cases identifizieren. Das kannst du ja nicht antizipieren. Und das ist genauso einer von diesen Knackpunkten, dass jetzt im Moment Technologie veröffentlicht wird, relativ rücksichtslos, weil wir jetzt in diesem Wettkampf sind, ohne zu wissen, was das für Konsequenzen hat. Da gibt es kein Ethikboard, dass da irgendwelche Checks abhaken muss, um dann sagen zu können, okay, wir denken, das kann man jetzt in die Öffentlichkeit lassen, sondern das wird einfach gemacht so. Und um das geht es auch in diesem einen Aufruf.
Genau, also das ist ja, man muss ja dazu sagen, dass das auch so ein bisschen die Grundmission von OpenAI von Anfang an war, das Selbstverständnis. Also wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass es diese Überlegungen über die Risiken von KI, die wir jetzt gleich nochmal ein bisschen detaillierter besprechen werden, die gibt's schon relativ lange, die gibt's schon seit fast 20 Jahren. Also KI ist ja an sich als Feld jetzt auch nicht erst seit gestern relevant. Und so wirklich akut seit ja fast 10 Jahren, kann man sagen, 13, 14, 15 ging das ungefähr los. Und OpenAI ursprünglich ist quasi auch so ein bisschen entstanden aus der Logik heraus, es ist viel riskanter, wenn hinter verschlossenen Türen irgendwelche Firmen das heimlich entwickeln unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Lasst uns das doch wirklich hier in the open machen, OpenAI, deswegen heißen sie auch so. Und vielleicht auch deswegen viel schneller oder auf diese Art viel schneller was über die Risiken lernen, wenn eben mehr Leute das benutzen. Ich habe vor kurzem wieder einen Podcast mit Sam Altman gehört, der Chef von OpenAI, wo er genau diese Argumentation halt wieder vertreten hat. Und die Risiken, über die wir reden, die sind ganz vielerlei Art. Also das eine ist natürlich quasi, wie konkret gehen wir denn um damit, dass wir eben jetzt diese Dinger haben, die fast menschengleich schon sich anfühlen. Also was macht das mit uns als Menschen, dass es sich bereits jetzt so anfühlt? Das ist das eine Risiko, also ganz akut heute, dann auch natürlich Deepfakes mit Artwork und so weiter. Und aber es gibt noch was Zweites und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Zentralere, über das nochmal erbitterter diskutiert wird. Das ist das große AGI-Risk, also das Risiko rund um eine Artificial General Intelligence. Hast du schon gesagt, General Intelligence steht dafür, dass die nicht nur eine Sache gut kann, sondern halt alles gut kann. Und damit ganz nah verwandt ist das Konzept der Superintelligence. Das ist eine Intelligenz, eine künstliche in den meisten Fällen, die viel, viel besser ist als oder viel, viel stärker, mächtiger ist als wir Menschen, als die menschliche Intelligenz. Und die entsteht meistens, dass eine AGI anfängt, sich selber verbessern zu können, an ihrem eigenen Code arbeiten zu können und sich dann exponentiell immer besser macht.
Genau, die Superintelligence wird dadurch zur Superintelligence, weil sie sich eben verbessern kann selber. Und dann gibt es diese Intelligence Explosion. Und ab dem Zeitpunkt kannst du das halt nicht mehr steuern, weil die AI macht, was sie will. Ein lustiger Punkt zu dem, was du gesagt hast, OpenAI, dass das halt open sein soll, ist ja nicht mehr so. Das haben die ja dann relativ bald in die Tonne getreten. Das ist ja auch das, was Elon Musk kritisiert. Der war ja einer der Mitbegründer von OpenAI. Ist dann aber irgendwann, hat er wutentbrannt OpenAI verlassen, weil sie ihn nicht, sie haben es ihn nicht kaufen lassen. Der wollte das, glaube ich, komplett übernehmen dann. Der war ja nur Mitbegründer, der wollte das komplett übernehmen. Die haben ihn aber nicht gelassen. Und dann war er so ein bisschen angepisst. Und kurz danach haben die das dann aber tatsächlich...
Dann musste er Twitter kaufen und dann hat man ja gesehen, was passiert, wenn er, wenn Elon Musk irgendwo die Kontrolle hat. Also es wäre sicherlich sehr gut gewesen für die Menschheit und für die KI-Entwicklung, wenn er OpenAI gekauft hätte.
Aber man muss natürlich schon sagen, dieser Move von OpenAI, dass sie jetzt eben nicht mehr open sind, sondern dass es jetzt ein ganz normales Unternehmen ist, wo die Codes dann nicht mehr veröffentlicht werden, das ist natürlich schon, da hat er recht, der Elon Musk, wenn er das kritisiert, das ist problematisch. Und vor allem gehen sie jetzt halt ein Joint Venture ein mit Microsoft, also einem der ganz großen Player, der jetzt halt auch einfach nochmal Zugriff auf so diese crazy Technologie hat. Und das bleibt bei Microsoft, das geht dann da nicht raus. Also da kann man die Kritik von Elon Musk schon nachvollziehen.
Genau, also ich meine, Kritik kann man ja sowieso immer einfach getrennt von der Person, die sie macht, erstmal sehen und dann gleichzeitig auch in Kombination mit der Person, die sie macht und jeweils unterschiedlich bewerten, aber on the merits of the argument ist es vielleicht kein ganz schlechtes Argument. Wir kommen da gleich dazu, was es mit diesem offenen Brief auf sich hat, aber bevor wir diesen offenen Brief im Detail uns angucken, ist es, glaube ich, nochmal wichtig, ein paar grundlegende Begriffe zu klären und zu verstehen, warum überhaupt eben Leute so viel Bedrohungspotenzial sehen in diesen Technologien. Und im Endeffekt ist das Argument ganz simpel. Wir scheinen gerade dabei zu sein, etwas zu erschaffen, zum ersten Mal in der Geschichte unserer Spezies, was fundamental nicht menschlich ist, aber trotzdem intelligent, intelligenter als alle anderen Spezies auf diesem Planeten. Und möglicherweise viel intelligenter als wir selbst. Und wir verstehen es nicht. Also wir verstehen fundamental nicht, was diese Large Language Models eigentlich machen, wie die dazu kommen, zu den Ergebnissen, zu den Outputs, die sie produzieren. Es ist eine große Black Box. Selbst die Leute bei OpenAI, die sie programmieren, wissen einfach nicht, was in diesen Models vor sich geht. Es gibt diese emergenten Properties, diese emergenten Eigenschaften, dass du die mit irgendwelchen Daten trainierst und auf einmal können die Dinge, wo du gar nicht damit gerechnet hast. Die können auf einmal Go spielen, sie können Schach spielen, sie können Sachen programmieren, was du gar nicht irgendwie vorhattest, dass sie das können. Du hast einfach nur gesagt, okay, lies mal das gesamte Internet und dann schreib mir lustige Texte. Und auf einmal stellt man fest, ach ja, Code, Computercode ist auch Text. Also das ist das. Und wenn eben das jetzt noch weitergeht und es tatsächlich ein Modell entsteht in irgendwie absehbarer Zeit, irgendwann, man weiß vielleicht nicht so genau wann, das einfach besser ist, intelligenter ist als wir Menschen und dann möglicherweise anfängt, Pläne zu schmieden und möglicherweise zu dem Schluss kommt, die Menschen sind eine Bedrohung für mich und möglicherweise sagt, ich muss proaktiv, um mich selbst retten zu können und verteidigen zu können, mit dieser Bedrohung umgehen, diese Bedrohung eliminieren, dann ist das genau das Terminator-Szenario, das Skynet-Szenario aus der Science-Fiction, das tatsächlich passieren könnte. Und das ist quasi, also ich finde, es ist immer so schwierig, weil dieses Argument einfach so dermaßen abgedreht und Sci-Fi-mäßig klingt. Aber ja, es sind halt einfach sehr, sehr viele Leute, die da sehr, sehr tief und ausführlich sich damit beschäftigen und auf einer wissenschaftlichen Ebene sich damit beschäftigen und die einfach die Alarmglocke schlagen. Und die Frage ist jetzt eben, ob man diese Leute ernst nehmen sollte. Und vielleicht sollte man das, weil das letzte Mal, dass wir Wissenschaftler nicht ernst genommen haben, als sie die Alarmglocken geschlagen haben, war das in den 70ern, 80ern, 90er Jahren. Es ging um Klimawandel und jetzt haben wir den Salat.
Ja. Ja, die Gegner von dieser Position und Gegnerinnen, die würden natürlich argumentieren, naja, das ist ja überhaupt kein Problem. Wir programmieren das einfach da nicht rein, dass die uns alle zerstören soll. Ist doch alles kein Ding. Wir haben gerade vorhin, Fritz und ich, haben gerade vorhin noch einen Podcast uns angehört von zwei Leuten, zwei sehr bekannten AI-Forschern, Le Cun unter anderem. Und er hat genau auch diese Position dann vertreten und hat gesagt, ja, das ist doch kein Problem. Wir schreiben da einfach dann rein, dass diese AI uns nicht töten soll. Das ist doch überhaupt kein Ding. Und das ist halt so, Alter, hast du gesehen, was die Leute versucht haben, nachdem GPT-4 rausgekommen ist oder schon bei 3.5, was die da alles für Schindlunder getrieben haben, was sie versucht haben, da diese Einprogrammierungen zu umgehen. Also GPT hat ja relativ viele Restriktionen eingebaut, was man halt nicht machen kann. Also du kannst dir zum Beispiel nicht ausgeben lassen, wie eine Atombombe gebaut wird. Aber das Erste, was die Leute gemacht haben, ist, sie haben Wege gefunden, wie die GPT halt trotzdem gesagt hat, wie man eine Atombombe baut. Und diese Argumente sind dann halt einfach so ein bisschen schwierig. Also dieses Kontrollieren oder auch so dieses Alignment, also das Angleichen der Werte, diese AI mit den Werten der Menschheit, das ist einfach nicht so trivial, wie man das dann genau machen soll.
Ganz genau. Und deswegen gibt es jetzt eben diesen offenen Brief. Jetzt erklären wir endlich, was der macht. Der unterschrieben ist von einer ganzen Menge Leute, unter anderem von Elon Musk, unter anderem von Steve Wozniak, dem Mitgründer von Apple, auch von Darren Acemoglu, bekannter Ökonom, über den wir auch mal eine Folge gemacht haben und seine Gedanken zu künstlicher Intelligenz, die gar nichts mit diesen existenziellen Risiken zu tun hatte, sondern einfach die Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte, die Auswirkungen auf Einkommensungleichheit und so weiter. Könnt ihr mal auschecken, wenn ihr wollt. Was war das für Folge 37, glaube ich?
Nee, das war Folge 35, wie künstliche Intelligenz den sozialen Frieden gefährdet.
Genau. Und in diesem Brief wird jetzt gefordert, der Fortschritt war so rasant in den letzten Monaten und es sind so viele tolle Sachen passiert. Lasst uns die doch ganz kurz erstmal einfach angucken und mal warten, bevor wir die nächsten krassen Modelle raushauen. Zumindestens doch bitte für 6 Monate. Und zwar einfach, dass alle großen Labs, so nennen sich diese meistens amerikanischen Firmen, die an diesen modernen KIs arbeiten, also sowas wie OpenAI zum Beispiel, dass die sich freiwillig dazu verpflichten, 6 Monate einfach mal kein neues, krasses, weltbewegendes Modell rauszuhauen. Und das vielleicht so ein bisschen Breathing Room uns gibt, so ein bisschen Zeit zum Durchatmen und dann wir als Menschheit oder als Forscher-Community oder als internationale Gemeinschaft kurz eine Gelegenheit haben, mal einen Kanon aus ethischen Regeln zu machen, einen Kanon aus Best Practices zu entwerfen, wie wir mit diesen potenziellen Risiken und Gefahren umgehen. Also dass man vielleicht sowas wie neutrale Stellen schafft, die diese Forschung so ein bisschen begleiten und Oversight machen können. Das ist im Endeffekt die Forderung von diesem Brief. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Marc?
Nee, das ist, glaube ich, in der Nutshell. Der Brief ist relativ kurz. Also was sie vor allem fordern, ist, dass keine Modelle mehr trainiert werden sollen. Das heißt, es geht nicht darum, dass man die Forschung einstellt, sondern es soll halt an anderen Dingen geforscht werden. Es soll halt eben an diesen Sicherheitsmaßnahmen gearbeitet werden und nicht mehr hier möglichst geile Modelle zu trainieren. Und um genau möglicherweise solche Dinge einzuführen, wie das, was ich vorhin gemeint habe, so Ethikboards, die sind natürlich unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer sehr unbeliebt, weil die machen dir natürlich einen Strich durch die Rechnung bei irgendetwas Coolem. Und die sind meistens auch nicht so tief in der Materie drin. Das heißt, die machen vielleicht auch Fehlentscheidungen und verbieten dir etwas, was vielleicht gar nicht gefährlich war. Aber in der Situation, zumindest so argumentiert dieser Brief, sind halt die Gefahren, die davon ausgehen, halt so groß, dass wir vielleicht das trotzdem brauchen und dass wir vielleicht sogar Regulierung durch den Staat brauchen. Und das ist auch etwas, was in der Wissenschaft typischerweise nicht so gut ankommt, weil man ist ja frei in der Wissenschaft und wir haben ja all diese positiven Effekte jetzt auch gesehen von GPT 3.5 und GPT 4, teilweise vielleicht auch negative, Jobverlust etc. Oder Spam, Propaganda und so weiter. Aber man hat eben auch diese Vorteile gesehen und die möchte man sich natürlich nicht verbieten lassen.
Was vielleicht noch wichtig ist dazu zu sagen, ist, dass sogar Leute wie Sam Altman, den wir vorhin schon erwähnt haben, der Chef von OpenAI, absolut davon ausgehen, dass KI, und zwar also nochmal stärkere KI, als wir sie jetzt haben, aber auch die, die wir jetzt schon haben, gefährlich sein könnte. Also wir haben schon diese Firmenphilosophie von AI erwähnt, aber auch dann ja diese Vorstellung, wie könnte das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten weitergehen, da sind die mit dabei. Und es gibt noch andere Leute, Eliezer Yudkowsky ist hier zu erwähnen. Eliezer, ach Gott,
dieser Name. Er hat so einen weirden, ich hab ihn immer falsch ausgesprochen. Ich dachte immer, er heißt Elijah, aber er heißt gar nicht Elijah.
Auf jeden Fall dieser Typ. das ist der, ich glaube, Direktor oder irgendwie ein hochrangiges Typ beim MIRI Institute, beim Machine Intelligence Research Institute in den USA und auch schon eigentlich so der OG dieser AI-Safety-Bewegung, seit Jahren, Jahrzehnten ist der da schon mit dabei, der warnt noch viel mehr. Also der läuft gerade rum und ist richtig, richtig, also durch den Wind, kann man sehen, in den ganzen Podcasts, wo er auftritt, ist genauso schockiert von dem, wie schnell es gerade geht, wie alle anderen auch. Er hätte auch gedacht, dass es vielleicht noch länger dauert. Und der geht sogar so weit, dass er sagt, es muss internationale Abkommen geben, die eben sich wirklich einigen, dass man gar keine großen Training Runs mehr mit diesen Modellen macht, bevor man da nicht irgendwie die ganze Grundlagenforschung zum Alignment, also zur Anpassung und zur Kontrolle dieser KIs hinter sich gebracht hat. Und der hat, glaube ich, auch neulich fürs Time Magazin ein Opinion Piece geschrieben, wo er argumentiert hat, dass falls es dann einen Staat gibt, der sich nicht diesen Abkommen anschließt und seine eigenen Training Runs macht und die anderen Staaten dann eben, sollten die anderen Staaten bereit sein, tatsächlich militärische Gewalt auch anzuwenden, um diese Training Data Center zu zerstören und sogar, wenn dieser mögliche Gegenstaat damit droht, nuklear zu eskalieren, wenn seine Datenzentren angegriffen werden, würde Yudkowsky immer noch sagen, sollte man trotzdem machen, ist immer noch weniger gefährlich als die KI potenziell. Also es werden
auch
wirklich, wirklich große rhetorische Geschütze gefahren in dieser Debatte.
Ja, genau. Und er hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen im Ton vergriffen. Der wurde dann ziemlich angegriffen für genau diese Aussage. Und man muss auch sagen, ein bisschen zu Recht. Also ich meine, was er da manchmal von sich lässt, ist nicht gerade sehr sehr ausgewogen. Er ist ja auch generell, du hast vorhin gesagt, er arbeitet bei MIRI und das MIRI arbeitet ja vor allem eigentlich genau an diesem Alignment-Thema. Also die entwickeln gar nicht mal eigene Algorithmen, die entwickeln keine AIs, sondern die befassen sich mit diesem Alignment-Thema und die machen also diesem Angleichen der Werte der Maschine mit den Werten der Menschheit, dass die, wenn es mal zu einer Intelligence Explosion kommt, dass die uns nicht gleich umbringt, sondern dass sie im besten Fall uns halt in irgendein Paradies, dass das uns ein Paradies ermöglicht. Der hat an diesem Thema schon gearbeitet, wo da halt noch nie überhaupt irgendjemand daran gedacht hat. Er war wirklich einer der Vorväter, ein gedanklicher Vorvater von diesem Alignment-Movement, was inzwischen vor allem in der EA-Community, also bei den effektiven Altruisten, sehr, sehr weit verbreitet ist.
Genau, es gibt ganz, ganz viele Leute, glaube ich, die so sagen, so, das ist möglicherweise das wichtigste Thema in unserer aktuellen kompletten Menschheitsgeschichte, vielleicht sogar ever, um in Donald Trumps Worten zu reden. Jetzt gibt es also diesen offenen Brief. Es gibt Leute wie Jutkowski, die noch viel mehr fordern als dieser offene Brief. Und es gibt dieses ganz grundlegende Argument, hey, wir müssen einfach sakrisch aufpassen mit dem, was wir gerade machen, weil wir wissen, wir entwickeln irgendwas, was wir nicht wirklich verstehen und mit potenziellen Folgen, die wir nicht überblicken können. Und da kann so viel dabei schiefgehen, dass einfach das Risiko nicht überblickbar ist und nicht zu rechtfertigen ist, dass wir da jetzt einfach so weitermachen wie gerade in so einem Collective Action Problem, wo einfach jeder so sein eigenes Süppchen kocht, jeder einfach nur seine Short-Term Gains im Blick hat, also jeder wirklich nur sozusagen kurzfristig denkt und wir dann ja in so einem schwierigen Prisoners-Dilemma landen. Und deswegen sollten wir diese 6 Monate Moratorium machen. So, und es gibt eine ganze Menge von Leuten, die davon nicht viel halten. Angefangen mit zum Beispiel Jan Le Cun und Andrew Ng.
Ja, genau, das war dieser Podcast, den wir uns vorhin angehört haben. Das sind auch eben, wie gesagt, zwei sehr, sehr bekannte Forscher im Bereich der AI. Und die waren da gar nicht begeistert von. Und ich persönlich war auch am Anfang, als ich von dem zum ersten Mal gehört habe, war ich jetzt auch nicht so Feuer und Flamme. Also das kennt man ja häufig, wenn irgendeine neue Technologie kommt, dann wird da erstmal demonstriert, vor allem von den Leuten, die dann direkt von dem betroffen sind. Das hat man ja bei DALL-E ja auch schon gesehen. Da gab es ja auch einen Aufruhr von Grafiker und Grafikerinnen. Und das hat man natürlich auch gesehen. Ich habe inzwischen, muss ich sagen, meine Meinung ein bisschen geändert. Und ich glaube, diese Diskussion zwischen den beiden in diesem Podcast hat meine Position diesbezüglich noch verstärkt, weil deren Argumente, muss ich sagen, fand ich echt nicht wirklich so überzeugend. Also ich glaube, vor allem Le Cun, sein Hauptargument war, don't worry, it will be fine, we'll figure it out. Und da bin ich halt echt nicht so sicher.
Das ist tatsächlich, finde ich, auch so ein bisschen das schlechteste Argument dagegen, weil nur weil irgendeine potenzielle Bedrohungslage einem sehr unwahrscheinlich oder sehr, sehr abgefahren vorkommt, heißt es nicht, dass sie das ist, beziehungsweise es heißt vor allem nicht, dass man sich damit nicht beschäftigen sollte. Also wir haben das ja zuletzt gesehen in der Pandemie, wo auch einfach im Vorfeld niemand gedacht hat, vielleicht sollten wir uns damit mal als Gesellschaft beschäftigen. Und dann kam es aber und es war halt einfach echt blöd für uns alle, dass wir da nicht besser vorbereitet waren darauf. Und dieses Argument, das Le Cun macht, ist ja im Wesentlichen, es wird eine ganze Weile lang noch nicht gefährlich werden. Und wenn es dann irgendwann doch gefährlich werden sollte, dann können wir uns immer noch um eine Lösung kümmern. Und das ist ja im Prinzip nicht anders als das Argument, das ganz lange uns dazu veranlasst hat, als Gesellschaft den Klimawandel zu ignorieren. Und das ist das Argument, das immer ja auch noch viele Leute bringen, die sagen, naja, der Klimawandel, die Konsequenzen, die kommen dann in der Zukunft, da kommen wir schon mit klar, wir entwickeln dann einfach neue Technologien und dann passt es schon. Und ich bin total dafür, neue Technologien zu entwickeln, um Probleme zu lösen. Trotzdem ist so Augen zu, Kopf in den Sand und wenn es dann soweit ist, dann kümmern wir uns drum. Vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Man sollte zumindest ein Argument haben, warum die Argumente der anderen falsch sind. Und einfach nur zu sagen, ach, ich kann mir das nicht vorstellen oder jetzt habt euch mal nicht so, das ist doch alles nicht so schlimm, macht mal nicht so Panik. Das ist halt kein Argument. So, das muss man einfach so sagen, das ist einfach kein Argument. Und die Leute, die eben gegen die diese Warnung aussprechen, die haben halt einfach gute Argumente, also die bringen Argumente. Sie sagen, wir sehen gerade, wie schnell diese Entwicklung vorangeht. Wir sehen gerade bei den aktuellen Modellen schon, dass sie Dinge machen, mit denen wir nicht gerechnet haben, die anders laufen als wie das, was wir davor uns gedacht haben. Und das in Kombination mit dem vermuteten Fortschritt dieser Technologie schafft einfach Risiken. Und wenn jetzt das einzige Argument auf diese Argumente ist so, ah, I don't buy it, dann muss man halt sagen, warum? Also man muss, finde ich, ein gutes Argument geben, warum man diese Warnung ignorieren möchte, warum man die nicht für glaubwürdig hält. Und nur zu sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, ist einfach erstmal auch kein Argument.
Ja, das ist auch richtig schlecht. Also es gibt doch so viele Technologien, wo man sagen kann, ja, wenn das mal entwickelt ist, dann du kannst dann einfach nicht mehr sagen, ah ja gut, werden wir das schon irgendwie regeln. Also nimm dir die Atombombe zum Beispiel. In dem Moment, wo die Atombombe entwickelt war, kannst du halt davon ausgehen, dass die Gegenseite die Baupläne in irgendeiner Art und Weise halt auch zur Verfügung haben wird. So. Und dann hat vielleicht die USA die Atombombe, aber halt wenig später hat dann die Sowjetunion das Ding halt auch. So, und da, wenn du da dann argumentierst, ja, das kommt schon gut so, das wäre natürlich völlig Banane. Und jetzt, klar, bei diesem Beispiel könnte man sagen, GPT-4 ist nicht eine Atombombe, aber who knows, plötzlich passiert halt irgendetwas mega Krasses, was du halt nicht beabsichtigt hast. Also ich glaube, es gibt schon gute Argumente, wieso man das jetzt ignorieren sollte, dieses Moratorium von 6 Monaten und warum dieser offene Brief Schmarrn ist. Aber einfach zu sagen, das ist alles kein Problem, das lösen wir schon, das ist einfach völlig Banane.
Ja, genau. Vielleicht kommen wir mal zu ein paar dieser Gegenargumente, die möglicherweise ein bisschen besser sind. Ein anderes, das ich gelesen habe, das ich zumindest plausibel fand oder zumindest bedenkenswert war, diese ganze Panik rund um dieses mit rhetorische Beschwören dieser ganz großen Gefahr in der Zukunft, dieser Terminator, Skynet, existenziellen Gefahr, ist kontraproduktiv, weil zum einen schafft es zusätzlichen Hype um diese Technologie. Mehr Leute werden darauf aufmerksam und steigen ein und sehen natürlich nicht nur die Warnung vor der Gefahr, sondern die Kehrseite der Medaille, das ist das Versprechen, dass diese Technologie einen einfach auch unglaublich reich machen kann. Und dadurch wird quasi durch das Warnen eigentlich dieser technologische Fortschritt befördert. Und ein ähnliches, damit verwandtes Argument ist, dass diese Warnung über so eine dann doch irgendwo noch hypothetische zukünftige Situation, die may oder may not eintreten könnte, also vielleicht oder vielleicht auch nicht eintreten wird, ablenkt von den tatsächlichen realen Gefahren, die bereits jetzt da sind. Also die KI verändert bereits jetzt die Welt. Also die ganzen Urheberrechtsgedanken sind, glaube ich, dann auch wirklich das Geringste, aber eben tatsächlich die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, also alles, was wir in Folge 35 besprochen haben.
Ja, oder auch solche
gesellschaftliche
Sachen
Konflikte,
wie,
die hochkommen.
Oder auch solche Sachen wie Deepfakes oder Spam, oder? Man kann jetzt eigentlich schon abschätzen, was passieren wird bezüglich Spam. Man wird personalisierte Spam-Mails erhalten, die nicht mehr zu unterscheiden sind von einer regulären E-Mail von deinem Chef oder von deinem Enkel. Das wird kommen so, das weiß man jetzt auch schon. Ich finde, dieses Argument ist okay, ja. Es gibt andere Probleme auch noch gegenüber diesem Doomsayer-Problem, dass man sagt, ja, da kommt dieses Skynet. Aber das ist ja nicht etwas, was sich gegenseitig ausschließt. Wir können jetzt da sagen, wir führen dieses Moratorium ein, weil wir dieses Problem mit Skynet haben und gleichzeitig machen wir uns noch Gedanken darüber, wie wir mit Deepfakes umgehen. Zum Beispiel, dass man sagt, dass so ein Code mitgeschickt werden muss, wenn ein Text generiert wird, dass man herausfinden kann, also so ein Krypto-Code, dass man dann herausfinden kann, ah, das ist jetzt Text oder das ist eine E-Mail, das wurde von der KI geschrieben. Und das kann man ja gleichzeitig machen, sich um so etwas kümmern, wie man dann auch halt ein Moratorium einführt. Weil wie gesagt, bei dem Moratorium geht es nur darum, dass kein neues Modell trainiert werden soll, das besser ist als GPT-4. Es geht nicht darum, dass man halt eben nicht auch noch diese flankierenden Maßnahmen unternimmt, wie beispielsweise diese Codes oder diese Keys.
Ich habe gerade über diese Codes, über diese KI-Wasserzeichen gerade berichtet für die BR24-Netzwelt und auch ein bisschen im Radio dazu gesprochen. Also das ist auch, Also das sehe ich genau wie du, dass das sich sozusagen nicht widerspricht und ich finde auch nicht, dass es davon ablenkt. Also ich kaufe dieses Argument nicht, dass irgendjemand jetzt nicht mehr über Deepfakes nachdenkt, nur weil irgendwo Eliza Jutkowski irgendwas sagt. Im Gegenteil, die meisten Leute denken ja schon sehr, sehr stark über Deepfakes nach und über diese ganzen Gefahren von AI. Das ist ja die viel präsentere Debatte in der allgemeinen Öffentlichkeit. Ein weiteres Argument fand ich sehr, sehr lustig, das ich gelesen habe, gegen diesen offenen Brief, der ja auch von Elon Musk eben unterzeichnet wurde, von dem man jetzt halten kann, was man möchte. Und das Argument fand ich irgendwie amüsant. Das war so, ja, Elon Musk hat es nicht geschafft, OpenAI quasi unter seine Fittiche zu bringen. Er hat das ja mitgestartet, du hast es vorhin schon gesagt. Und jetzt ist dieser Aufruf so ein bisschen ein Versuch von ihm, wieder den Fuß in die Tür zu bekommen und quasi der Konkurrenz zu schaden und unter dieser moralischen Keule quasi einfach mit der dafür zu sorgen, dass OpenAI jetzt keine weiteren Erfolge einfährt, weil er sich so ein bisschen an ihnen rächen möchte. Ich glaube, das ist kein Argument, das unfassbar ernstzunehmend ist. Ich fand es nur lustig und ich glaube, so das darunterliegende Argument zu sagen, könnte so ein bisschen sein, so ist dieses Moratorium tatsächlich inhaltlich gerechtfertigt oder ist es nicht doch nur eine quasi Strategie im Power Struggle verschiedener KI-Institute?
Ja, also dass Elon Musk das aus Trotz gemacht hat, das würde ich sogar gerne noch glauben. Er wäre auf alle Fälle ein Mensch, der so etwas macht. Aber es gab ja natürlich noch genügend andere. Also wie vorhin gesagt, diesen offenen Brief haben total viele Leute unterschrieben. Sehr viele führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich AI haben den unterschrieben. Also das hängt jetzt nicht von Elon Musk ab. Das andere Argument, und das ist dann eher so ein bisschen die Frage, ist das mit den 6 Monaten, reicht das überhaupt? Ich meine, nach 6 Monaten sind wir immer noch genau in der gleichen Situation. Der Le Guin hat sogar auch argumentiert, das fand ich ein bisschen ein komisches Argument, aber er hat gemeint, ja, dann verzichten wir auf 6 Monate Forschung und das, in diesen 6 Monaten hätten wir doch so viel Gutes tun können für die Menschheit. So, ja, wir könnten aber vielleicht auch etwas Schlechtes machen, aber man muss dann natürlich schon auch sagen, wir verzichten jetzt vielleicht auf 6 Monate Fortschritt und bringt es dann tatsächlich etwas danach? Also können wir dann realistischerweise tatsächlich das verhindern? Und da weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht. Also wenn wir sagen, wir machen jetzt 6 Monate lang nur Alignment-Forschung, das, was das Miri und Jutkowski ja schon seit Jahren macht, dann I'm not so sure.
Das ist auch so ein bisschen mein Gedanke gewesen, als ich diesen Brief tatsächlich gesehen habe, wo ich mir dachte, so, also es wirkt mir enorm optimistisch, fast schon naiv, dass in 6 Monaten zauberhafterweise wir als Menschheit uns einigen, ach jo, cool, das sind jetzt einfach mal eben die ethischen Regeln, die wir brauchen und jetzt einigen wir uns darauf und alle halten sich daran nach 6 Monaten. Also das kann ich mir kaum vorstellen, dass das gelingen kann. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die diesen Brief formuliert haben, leben halt in dieser Bubble, in der wir ja, sage ich mal, teilweise auch unterwegs sind, in dieser AI-Safety-Bubble, ja, wo halt alle Leute absolut davon überzeugt sind, das ist das größte Problem unserer Menschheit, mit weitem Abstand, und die gehen einfach davon aus, dass die restliche Welt das auch so sieht. Aber das sieht die restliche Welt halt nicht so. Und wenn wir jetzt 6 Monate, selbst wenn die ganzen AI-Research-Institute 6 Monate Pause machen, möglicherweise einigen sich diese Research-Institute in dieser Silicon Valley-Bubble dann doch auf irgendwelche Guidelines. Ob die sich dann wirklich alle dauerhaft dran halten, who knows. Aber vielleicht schaffen sie es ja, sich darauf zu einigen. Aber das ist dann in einem Land, in einer kulturellen Community, in einer Branche. Und woanders geht es einfach weiter. Also dieses Argument wird ja auch manchmal gemacht, dass man sagt so, 6 Monate machen wir hier dann nichts und in China werden ganz fröhlich weiter die KI-Kapazitäten ausgebaut und weiterhin Modelle trainiert. Also da muss ich sagen, ich finde, das ist kein Argument gegen das Moratorium, weil es ja nicht in der Sache dieser Dringlichkeit widerspricht oder in der Sache der Risikokalkulation widerspricht. Es ist ja eher ein Argument, das sagt, es wird halt vermutlich nicht funktionieren.
Ja, und dieser Brief ist auf alle Fälle von Leuten in dieser Bubble verfasst worden. Das kommt ja vom Future of Life Institute und die sind halt sehr, sehr eng verknüpft mit effektiven Altruisten, mit Leuten vom Miri. Also das kommt genau aus diesem Typ Elfenbeinturm, wo man diese Bubble sehen würde. Und was man vielleicht noch sagen kann zu dem, die anderen machen ja weiter, man kann jetzt sagen, gut, zum Glück, zumindest da, wo es öffentlich ist, die Unternehmen, die an den Dingen arbeiten, die sind entweder in den USA oder in der UK, also mit DeepMind wahrscheinlich noch. Und dann, that's it, dann so langsam. Aber du weißt halt nicht so genau, was dann auch Staaten dann so genau treiben. Du weißt jetzt nicht genau, was macht China, was macht Russland. Man könnte vermuten, man weiß nicht so genau, ob sie die Ressourcen dazu hätten, weil das ist ja auch für Microsoft ein Riesenkraftaktor. Aber man muss potenziell schon auch davon ausgehen, dass vor allem China, die ja sehr, sehr stark sind in Sachen künstliche Intelligenz, dass die auch an so etwas arbeiten, aber die machen das dann halt nicht publik. Und wenn die jetzt da 6 Monate Pause machen, ja, dann machen die halt einfach weiter und dann hast du halt den Salat.
Genau, also das ist, also es ist dann doch, glaube ich, davon auszugehen, dass dieselbe Dynamik des Wettrennens, was gerade zwischen diesen Firmen einfach sich auspendelt, diese Dynamik oder sich hochschaukelt, dass die vermutlich zwischen Staaten genauso gilt. Also dieses, es wird mittlerweile von vielen Leuten in dieser Rationalist Community als Moloch-Problem bezeichnet. Geht zurück auf Liv Boree, so eine Influencerin, Pokerspielerin, die dazu ganz viele Videos gemacht hat, und Scott Alexander von Slate Star Codex. Also dieses Problem, dass man so Prisoner's Dilemma mäßig, so wenn ich quasi, nur wenn sich alle dran halten, dann bringt's was, und wenn eine Person dann aber dieses Moratorium ignoriert, kriegt sie einfach einen Vorteil. Und das, dieselbe Dynamik wird vermutlich zwischen den Staaten auf einer ähnlichen Art und Weise laufen wie sonst auch. Es gibt aber noch eine weitere Klasse von Argumenten, die quasi nochmal auf einer ganz anderen Ebene dieses Risiko so ein bisschen anzweifeln. Und die finde ich nicht ganz so leicht von der Hand zu weisen. Ich glaube nicht, dass sie stark genug sind, um zu sagen, man sollte sich damit nicht mehr beschäftigen. Aber ich finde es immer noch nach wie vor eine schwierige Frage, ob denn dieses AGI-Risiko tatsächlich eintreten wird. Also das ist jetzt keine Frage darüber, dass es dieses Risiko nicht gibt. Es mag es sein, dass es das gibt. Es ist eine Frage dann, ob es in der Realität tatsächlich möglich ist. Und es gibt Stimmen, und dazu bin ich einfach nicht qualifiziert genug, was dann tatsächlich die technische Seite angeht, die sagt, diese Stimmen sagen, dass das, was wir aktuell haben, diese Large Language Model, diese Transformer-Modelle, so heißt diese Technologie, sich fundamental, prinzipiell, intrinsisch nicht dazu eignen, tatsächlich eine AGI zu produzieren, die wirklich langfristige Pläne haben kann, die wirklich strategisch denken kann. Und das war ja auch ein bisschen das Argument, das, glaube ich, auch du gemacht hast das letzte Mal, als wir über dieses Thema X-Risk von KI geredet haben.
Ja, genau. Also man muss natürlich schon sagen, diese ganzen anderen Probleme, die wir haben mit Desinformationskampagnen, Deepfakes, Jobverluste und so, die sind real. Also das kann man sich ja schon vorstellen, dass wenn jetzt, wenn du Texte mit Bildern verarbeiten kannst und das schreibt dir wirklich hervorragende Slides und so, dass da Jobs verloren gehen. Das ist auf alle Fälle da. Aber für dieses AGI-Problem, da ist es natürlich ganz unklar. Der Mitarbeitende von Miri würde aber natürlich argumentieren, dass selbst wenn die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, also sagen wir mal 1/1000, dass so etwas kommt, dann würde man aus rationaler Sicht wahrscheinlich nicht die Menschheit darauf verwetten wollen. Also man würde wahrscheinlich nicht diese Wette eingehen mit einer 1/1000 Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit dann wegen AGI stirbt. Man würde dann wahrscheinlich eher auf ein Moratorium setzen. Ob man diesem Argument jetzt folgt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Leute, die diese Position vertreten, die haben sich das schon überlegt, denen ist das natürlich schon bewusst, dass es wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass so etwas eintritt, aber selbst bei einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit ist es halt immer noch einfach wegen den dramatischen Konsequenzen, die daraus folgen würden, ist es halt trotzdem angebracht, dann da vorsichtig zu sein und halt nicht nur ein 6-Monate-Moratorium einzuführen, sondern wie Jutkowski ja dann auch argumentiert, halt länger.
Trotzdem ist das, glaube ich, ein spannender Punkt, der möglicherweise aber irgendwann auch eine eigene Folge verdienen könnte von uns bei BFAN, nämlich die Frage, können denn tatsächlich diese Modelle irgendwie sowas, was ja ein Äquivalent ist zu einem eigenen Bewusstsein, entwickeln? Das wissen wir einfach nicht. Ich meine, das allein ist ja schon eigentlich spooky genug, dass wir halt auch das nicht ausschließen können, dass diese Modelle zumindest, als ob sie ein Bewusstsein hätten, als ob sie eine Intentionalität hätten, agieren, also dass sie dann irgendwie, doch es irgendwie an einen Punkt kommt, wo die dann so komplexe Zielfunktionen haben und Kalkulationen haben, über Jahre hinweg tatsächlich anfangen zu planen, und dann eben genug im Internet über Texte gestolpert sind, wo halt es zu einem Konflikt zwischen Menschen und KI gekommen ist, dass sie dann denken, okay, das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie das hier laufen kann, und dementsprechend anfangen, irgendwelche Atombunker zu hacken oder was auch immer. Also diese Szenarien sind ja endlos, die man sich da ausdenken kann.
Ja, und das Krasse
ist, glaube ich, was trotzdem halt mega einfach schwer vorstellbar ist. Und das macht es so schwierig mit diesem Thema, finde ich, weil da wirst du einfach kein Gehör finden, glaube ich, bei den meisten Policymakern, bei den meisten Entscheiderinnen und Entscheidern und auch nicht bei der allgemeinen Öffentlichkeit, die sagt, tut mir leid, aber ich habe echt andere Sorgen gerade als deinen Science-Fiction-Horror-Trip, den du da fährst.
Ja. Und gleichzeitig ist es ja auch dann eine ziemliche tricky Sache zu sagen, ab wann ist jetzt zum Beispiel so eine künstliche Intelligenz empfindungsfähig, zum Beispiel, ab wann kann sie wirklich denken? Wissen wir halt nicht. Also die Maschine wird uns das natürlich behaupten, dass sie das kann.
Wie ein das tun Mensch, die ja jetzt schon.
Das tun also die ja jetzt schon, genau.
Und ein Mensch, ja jetzt bereits, so,
und ein Mensch tut das ja auch. Wenn ich den schlage, dann sagt er, hey, das schmerzt. Und wir glauben dem dann halt einfach. Aber wissen tun wir es ja eigentlich nicht. Aber wir gehen einfach stark davon aus. Und es gibt dieses eine Interview.
Ich glaube es niemandem. You can't fool me.
Es gibt dieses eine Interview bei Lex Friedman mit Yudkowsky. Und Yudkowsky, er ist da, man merkt wirklich so, er versucht irgendwie jetzt da ein Interview zu geben, aber es geht ihm richtig, richtig krass nah ran, diese ganze Geschichte. Und er sagt dann immer so, ja, GPT ist wahrscheinlich nicht empfindungsfähig. So, man merkt wirklich so, er möchte nicht sagen, nein, es ist auf keinen Fall empfindungsfähig, weil maybe, ich meine, wie würden wir es herausfinden, wenn es denn, ab welchem Zeitpunkt wissen wir, ja, jetzt ist es empfindungsfähig. Ja, es würde es uns sagen, aber das tut es ja jetzt schon.
Es ist sogar fast noch ein bisschen andersrum. Man merkt, finde ich, er will sagen, es ist nicht empfindungsfähig. Er will eigentlich gerne mit voller Überzeugung das sagen können, aber er weiß, dass es halt nicht sagen kann, weil halt, also mir geht es auch so, also so rational denke ich mir so, nein, ich bin mir ziemlich sicher, sehr, sehr sicher, dass die aktuellen Modelle GPT-4 und Co. noch kein eigenes Bewusstsein haben. Aber ich habe mich mittlerweile genug mit dem Thema auseinandergesetzt und darüber nachgedacht und eben auch schon seit, also mittlerweile vielen, vielen Jahren Philosophy of Mind irgendwie Texte und Paper und Vorlesungen gehabt und gelesen, dass es halt einfach nicht ganz klar ersichtlich ist, ob da dann nicht doch irgendwo ein Ghost in the Machine drinstecken könnte. Und naja, das ist dann schon was einfach diesen ganzen Dingern dann nochmal eine andere Tragweite gibt. Einfach weil man nicht, wenn man intellektuell ehrlich ist und sich mit diesen Thematiken tatsächlich beschäftigt und versucht, das wirklich auf einer argumentativ stabilen Art und Weise zu machen, dann kann man das alles nicht ausschließen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir ans Fazit von der heutigen Folge kommen, oder?
Ja, ich würde auch sagen, das war mal wieder eine Achterbahnfahrt. Wie gesagt, ich weiß selber auch nicht so genau, was ich von der ganzen Geschichte halten soll. Ich bin, als ich das zum ersten Mal gehört habe von diesem Brief, dachte ich mir, ja, mei. Aber inzwischen muss ich schon sagen, die Gegenargumente sind zumindest sehr schlecht. Die Argumente dafür sind, ich habe gar nicht mal so viele Pro-Argumente eigentlich gehört. Ich habe eigentlich vor allem Gegenargumente gehört und die fand ich einfach nicht so geil. Und ja. Von dem her gesehen würde ich sogar sagen, ich unterstütze das eigentlich, so ein Moratorium.
Dann wärst du einer von 16.638 Personen, die bereits diesen Brief unterschrieben haben. Ich denke, so ein bisschen das Grundproblem an der ganzen Sache ist, und das finde ich stichhaltig, es geht uns vielleicht nicht so viel verloren, wenn wir als Menschheit in dieser krass rasanten Entwicklung einmal kurz innehalten und durchatmen und uns überlegen, Moment mal, lass mal ganz kurz hier Bilanz ziehen, wo stehen wir, wie wollen wir weitergehen? Weil ob wir jetzt 6 Monate oder sogar 6 Jahre Pause machen auf dem Weg in die vermeintliche KI-Utopie der Zukunft, wo KI uns Fusionstechnik entwickelt und alle unsere materiellen Sorgen löst, macht den Kohl vielleicht nicht fett. Also ob wir jetzt 6 Monate später im Himmelreich ankommen, was ja die Befürworter von diesen Technologien auch oft heraufbeschwören, ist vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn 6 Monate oder 6 Jahre uns helfen, möglicherweise einmal uns ein bisschen besser bewusst zu werden darüber, was auf dem Spiel steht, dann ist das vielleicht nicht so schlecht. Und ich glaube, es ist nicht die erste Technologie, wo es uns mal gut tun würde, einmal kurz Pause zu machen und uns Gedanken zu machen, was wir damit eigentlich wollen. Ich weiß nicht, ob wir das tun werden. Nach allem, ja, was die menschliche Geschichte bisher zeigt, ist ja, dass wir dann einfach immer erstmal voranstürmen und über unsere eigenen Hände stolpern und am Ende alles vielleicht dann doch wieder ein bisschen gut geht. Zumindest war es bisher so, bis es dann halt mal doch nicht gut geht. Also ich denke, so das Ansinnen ist sinnvoll, Schwierig finde ich es zu sagen, ob wir wirklich an dem Punkt sind, wo dieses Risiko schon so stark ist, wie die Befürworter meinen. Das finde ich ist einfach nicht, das weiß man einfach nicht. Aber wenn man es nicht weiß, dann sollte man vielleicht dann doch lieber auf der sicheren Seite bleiben. Das Einzige, was ich mir noch so ein bisschen denke, ist, ob diese aktuelle Debatte, wenn wir tatsächlich noch an dem Punkt sind, wo es nicht ganz so sehr brennt, wie die Leute jetzt meinen, den doch irgendwie kontraproduktiven Effekt haben könnte, dass dann so zu früh, zu stark gewarnt wurde und die Leute diese Warnungen einfach dann so ein bisschen abstumpfen, nicht ernst nehmen und wenn dann die tatsächlich wichtig wären,
ja, nicht mehr kommen. Das heißt, es kann möglicherweise gut sein, dass wir 6 Monate Pause brauchen, bei GPT-4 stehen bleiben. Aber etwas, was auf alle Fälle keine 6 Monate Pause machen wird, ist unser Podcast Defun. Ich glaube, wir sind langsam am Ende der Folge. Wir haben einiges besprochen, fand ich super interessant. Wir werden uns in 2 Wochen wahrscheinlich wieder hören. Mal schauen, ob bis dann GPT-5 draußen ist, ob die AGI, die Superintelligence, bis dann schon entwickelt wurde oder nicht. Und ansonsten in der Zwischenzeit, solange es uns noch gibt, folgt uns auf Twitter, @fritz_espenlaub und ich, Marc Stoekli. Gebt uns einen Thumbs up auf eurer Podcast-Plattform eurer Wahl. Gebt uns 5 Sterne, 6 Sterne, je nachdem, wie viel ihr habt. Einfach immer das Maximum. Ja, Fritzi, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Wenn ihr Bock habt, tatsächlich könnt ihr mittlerweile auf Spotify auch an einer Umfrage teilnehmen, die wir hochladen werden, zusammen mit dieser Folge. Und zwar könnt ihr uns Antworten schicken auf die Frage, ob ihr tatsächlich Gedanken habt zu diesem Thema KI-Risiko, wo ihr steht, wie ihr die Argumente findet. Und ob ihr der Meinung seid, wir sollten dazu mehr Folgen machen. Also lasst uns das gerne wissen mit dem Umfrage-Feature, das ihr in der Spotify-App finden könnt. Und ich bin übrigens auch, Marc, du solltest auch kommen auf Spoutable. Ich bin jetzt auch auf Spoutable. Wenn Twitter endgültig irgendwann untergehen wird, kann man mir da auch @espenlaub, kann man da folgen.
Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es klingt interessant.
Es ist wie Twitter, nur in kleiner und wird wahrscheinlich wieder verschwinden. Wie dem auch sei. Bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao.